Voriges jaar haben schon Leute darüber gesprochen und tiefe Gedanken darüber geäußert, aber heute möchte ich dann das noch etwas erweitern. Und ich möchte übrigens der Peter Regitz und auch der Jonas danken, die mich sehr behilflich gewesen sind mit der PowerPoint, denn das war für mich das erste Mal. Und jedermann weiß, der das noch niemals gemacht hat, dass das immer eine Exerzit ist. Wie dem auch sei, Gott mit uns. Ja, man kann das auf verschiedene Art und Weise schreiben. Ausrufezeichen, jo, Gott mit uns. Starke Überwindung, wunderbar. Aber man kann es auch so schreiben. Gott mit uns, Gott mit mir, Fragezeichen. Ich habe Katharina Kopp, du kannst schon mal vorkommen, bitte Katharina, gebeten, um uns etwas zu erzählen. Sie ist Leiterin, wie jedermann weiß, auf der christliche Schule in Kanderen-Wolbach. Sie kommt übrigens gerade aus Rom, so wir sind sehr froh, dass sie da ist. Und ich kann mich vorstellen, in den vielen Ländern, wo sie war und wo sie gearbeitet hat, dass ab und zu in den fremden Kulturen mit allen Übergängen, die es da dann gibt, dass sie sich gefragt hat, ist Gott wirklich mit mir, mit uns?
Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Der Wim hat mich schon vor etlichen Wochen gefragt, möchtest du ein Zeugnis geben zu dem Thema Gott mit mir? Und anders als der Wim habe ich eigentlich keinen Moment gezögert, weil ich weiß, ein Zeugnis geben zu diesem Thema fällt mir eigentlich nicht schwer. Ich habe vor etlichen Jahren schon beim Studium vom Alten Testament festgestellt, dass diese Phrase Gott mit oder Gott war mit ihm, er war mit Gott, sehr oft vorkommt. Und dann habe ich irgendwo gemerkt, doch, das ist was, das ich auch so ein bisschen zu meinem Lebensmotto machen möchte. Oder nicht ein bisschen, sondern sehr. Und ich habe, wie der Wim schon gesagt hat, ein ziemlich bewegtes Leben geführt. Wir sind neulich auf 20 Umzüge gekommen, ich glaube es waren 22, wo auch Ländergrenzen überschritten haben. Und sowas geht nur mit Gott. Das kann man nicht aus eigener Kraft machen. Da kommen sehr viele Situationen, die man vorher überhaupt nicht absehen konnte, nicht absehen kann. Man weiß nicht, wie ist es dort in diesem Land. Und man steht oft vor Fragen, die man einfach weder mit dem Verstand noch mit dem eigenen Nachdenken, mit den eigenen Möglichkeiten, kann man die nicht beantworten. Und so war ich sehr oft darauf angewiesen, dass ich eben mit Gott unterwegs bin und nicht nur mit mir alleine. Ich habe dann überlegt, was ist denn jetzt so eine Situation, wo ich das ganz besonders gespürt habe. Ich habe das sehr oft gespürt und sehr oft erlebt. Und es sind ja oft so Grenzsituationen, wo man nicht mehr mit der eigenen Kraft weiterkommt. Und eine Situation, das ist schon sehr viele Jahre her, das war 1999. Und da hatte ich, das ist noch eine andere Geschichte, hatte ich mich entschieden, ein Jahr Missionarskinder in Tonga zu unterrichten. Ich war gerade fertig mit dem zweiten Staatsexamen. Und hatte meine Koffer gepackt und meinen Rucksack und von Jahren nimmt man einiges mit. Damals durfte man auch noch 64 Kilo über die USA mitnehmen und das habe ich ausgenutzt. Und ich habe also meine gesamten Gepäcksachen und alles da gehabt und landete morgens um 3:30 in Hawaii. Also Hawaii, damals musste man von Frankfurt nach Hawaii und dann Zwischenstopp 2 Tage und dann konnte man weiterfliegen nach Tonga im Südpazifik eben, dazwischen Hawaii und Neuseeland irgendwo auf den Inseln. Ihr sagt euch vielleicht, wow, cool, Hawaii, wollte ich immer schon mal hin. Ist ja so das Ziel, wo man sagt, ja, cool. Aber mein erster Eindruck war überhaupt nicht so cool, weil die Missionarsfamilie von Jugend mit einer Mission oder auch YWAM, Neudeutsch, die hatten damals per E-Mail irgendwie ausgemacht mit einer Familie auch von YWAM in Hawaii, dass die mich abholen sollten auf dem Flughafen. Und ich meine, 99, das war so meine erste Begegnung mit E-Mail, war bei euch wahrscheinlich ähnlich. Und da lief es noch nicht so cool. Das war dann so mit Modem und diddle-diddle-di und vielleicht kommt es auch nicht. Und der Flug hatte schon so 2 Stunden Verspätung. Eigentlich sollte der um 2:30 ankommen und ich sollte abgeholt werden. Naja, es war 3:30. Ich dachte mir, gut, die Leute kennen mich nicht. Wer weiß, ob die da 2 Stunden am Flughafen rumstehen. Also kam ich schon so ein bisschen mit gemischten Gefühlen an und stand dann da vor diesem Flughafen in Hawaii, Honolulu und habe gewartet. Die Fluggäste, die anderen, haben sich so langsam verlaufen. Die Busse sind gefahren, die Taxis sind gefahren, die Taxifahrer. Ja, sollen wir sie in ein Hotel bringen? Ja, nee, ich warte eigentlich auf jemanden, aber ich weiß nicht so richtig. Ich wusste, es gibt im Flughafen irgendwo ein Hotel. Da habe ich mich dann schließlich eingecheckt für ein paar Stunden bis um 8 Uhr morgens und habe dann versucht anzurufen bei YWAM. Habe die Nummer rausgesucht. Ich hatte dummerweise nur die Büronummer. Und dieser Tag war ein Sonntag. Also hat kein Mensch abgenommen. Irgendwann dachte ich, ich glaube, das wird heute nichts. Mit Handy war ja damals auch noch nicht so. Und ich dachte mir, gut, ich habe dann gefrühstückt irgendwann. Was mache ich jetzt? Ich kann jetzt nicht jeden Menschen hier ansprechen, ob er vielleicht die Base von YWAM kennt und mit Handy kurz rausnehmen und googeln und was weiß ich was, auch noch nicht so. Und saß da so ein bisschen, habe überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einen Zettel genommen, so, und habe da drauf geschrieben YWAM. Und habe mich da hingesetzt und habe gedacht, naja, vielleicht, wenn jemand weiß, was YWAM ist, kommt er vielleicht und hilft mir. Und es kam tatsächlich jemand und, genau, ich bin schon viel weiter, es kam tatsächlich jemand und ich habe mich dann so gefragt, war das jetzt eine Frau oder war das ein Engel? Die hat gesagt, ah ja, wollen Sie zu YWAM? Ja, ja, ich kann Ihnen helfen, vielleicht kann ich Sie mitnehmen. Dann ist sie weggegangen, kam nach einer Zeit nochmal. Also sie kann mich leider nicht mitnehmen, sie haben keinen Platz und so. Aber sie hat mir die Wegbeschreibung auf einen kleinen Zettel aufgeschrieben, hat aufgeschrieben da und da und da und hat mir $30 in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll ein Taxi nehmen. Das habe ich dann gemacht und ich musste dem Taxifahrer tatsächlich ganz genau an jeder Kreuzung und an jedem Kreisverkehr sagen, wo er raus muss. Und ich kam dann an und es war dann auch gut irgendwo und ich habe irgendwie gemerkt, also das Erlebnis so im ersten Moment, wenn man da um 3:30 Uhr nachts sitzt und denkt so, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Da könnte man sich schon manchmal fragen, wo Gott, was hat das jetzt hier auf sich? Warum kommen die nicht und holen mich ab? Aber ich bin tatsächlich angekommen. Und es hat sich dann rausgestellt, eben wie schon zu vermuten war, das E-Mail war total verloren gegangen. Die haben dann auch nicht mehr irgendwie, ja, sie kannten mich ja auch nicht. Die hätten da irgendjemandem Gefallen getan. Aber es hat trotzdem funktioniert. Und ich habe oft erlebt, es hat nicht immer so reibungslos funktioniert, wie man sich das vorstellt. In Bilderbüchern und in schönen Romanen, da ist es immer alles so schön und glatt und eben. Es war oft holprig. Aber ich habe immer erlebt, Gott ist mit mir. Und diese Sicherheit, auch gerade in so schwierigen Situationen, wo man da nicht so richtig weiß, war ich oft herausgefordert, wirklich Gott weiterhin zu vertrauen. Und immer wieder hat Gott gesagt, jetzt wag den Schritt wieder aufs Wasser raus. Und ich habe einfach gemerkt, dieses Wasser trägt. Und es gibt mir die Zukunft, die Hoffnung, die Zuversicht und die Hoffnung darauf, dass er es auch in Zukunft weitermachen wird. Und ich habe auch gemerkt, Die Herausforderungen werden immer so ein bisschen schwieriger. Das ist, Gott hat so seinen eigenen Lehrplan mit uns und jedes Mal fragt er mich, okay, gehst du noch ein Stückchen weiter? Und dann merke ich doch, es trägt. Und klar, manchmal ist man dann schon auch am Fragen, wie ist das jetzt und so. Aber ich habe es erlebt, doch wirklich, Gott ist mit mir gewesen.
Vielen Dank, Katharina. Also Fragezeichen und dann letztendlich doch ein Ausrufezeichen. Bevor wir uns jetzt in das Thema reinknien, möchte ich in Wörter ein Bild schildern, das ich mal gesehen habe. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon, aber dennoch möchte ich es nochmal wiederholen. Da steht Gott und neben ihm eine Person, ob es ein Mann war oder eine Frau, weiß ich nicht. Lass uns mal sagen, eine Frau. Wie die Frau hieß, weiß ich auch nicht. Lass uns mal sagen, Rebecca. Also da steht die Rebecca neben Gott und schaut sich am Ende ihres Lebens ihr ganzes Leben an. Und das ist wie ein Wüstentafreo mit Sand. Und dauernd sieht man zwei Paar Fußstapfen. Eins, zwei, eins, zwei. Die ganze Strecke entlang. Ein Paar Fußstapfen von Gott und ein Paar Fußstapfen von Rebecca. Dann hat Rebecca die ganze Lebensgeschichte von ihr angeschaut. Und plötzlich sieht sie irgendwo nur ein paar Fußstapfen. Und dann denkt sie nach und realisiert sich plötzlich, das war gerade in der Periode, dass ich es so wahnsinnig schwierig hatte. Und da habe ich mich gefragt, wo ist Gott? Da bin ich allein, das sind meine Fußstapfen und die Fußstapfen von Gott sind nicht mehr da. Wieso hat er mich da verlassen? Und dann guckt sie hoch zu Gott hinauf, die neben ihr steht und sagt, Vater, ich verstehe das nicht. Und dann sagt er, Vater Rebecca, ich weiß, dass du in der Zeit es sehr schwierig hattest. Diese Fußstapfen, die du siehst, sind nicht deine, das sind die meine. Und ich habe dir in dieser Zeit getragen, weil du es so schwierig hattest. Ist das nicht wunderbar? So ist unser Gott. Jetzt, wenn wir sagen, Gott mit uns, können wir das von zwei Seiten aus betrachten. Gott, die Seite von Gott, uns, die Seite von uns. Und wenn wir das jetzt mal von Gottes Seite aus betrachten, dann kommt die Frage, was bedeutet das von Gott aus gesehen? Gott sagt von sich selber, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Be holy because I, the Lord God, am holy. Gott ist ein heiliger Gott. Wie kann er dann überhaupt mit uns kommunizieren? Wir sind Sünder. Das ist zum Beispiel, wie man mit einem Auto bei der Tankstelle vorbeifährt, ein Benzinauto, und man tut ein bisschen Diesel rein, weil man nicht kapiert hat, dass das der falsche Zapfhahn war. Dann heißt es sofort im Instruktionsbüchle, nicht weiterfahren. Benzin und Diesel vertragen sich absolut nicht miteinander. Und so ist es auch ein bisschen, ich weiß, es ist nur ein schwaches Bild, aber so ist es auch ein bisschen mit der Sünde und mit Gottes Heiligkeit. Das verträgt sich überhaupt nicht. Jetzt möchte ich euch fragen, mal eben das Neue Testament zu vergessen und euch nur in die alttestamentische Welt einzuleben. Was war das für Gott? Wie ist es überhaupt möglich, dass Gott dann mit uns ist, der heilige Gott? Salomo hat bei der Einweihung der Tempel ein Problem gehabt. Der hat gebetet und er hat auch schon nachgedacht darüber, wie ist das möglich, dass Gott bei uns ist. Und dann hat er gesagt, sollte dann Gott wirklich auf Erden wohnen. Er hat das nicht verstanden. Und deswegen sehen wir, wie schwierig das ist für Gott, um mit uns zu sein. Der Prophet Jesaja, ein wunderbarer Prophet, hat eine große Prophezie geschrieben, in, hat man mir gesagt, wunderbar hebräische Sprache, teilweise poetisch. Aber man muss, wenn man ihn liest, öfters sehr tief in die einzelnen Worte eindringen, um zu verstehen, was er meint. Hier in Jesaja 49, Vers 7 hat er gesagt, so spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger. Da hat man diese beiden Polen, der Herr, das ist Yahweh, der Bundesgott, der Gott von Israel. Er ist heilig und dazwischen drin steht ein sehr wichtiges Wort, der Erlöser. Gott, der die Sünde nicht verträgt, er ist heilig, dazwischen drin der Erlöser. Das hebräische Wort für Erlöser bedeutet immer ein Familienmitglied. Ein Familienmitglied, der dich aus die Schwierigkeiten hilft. Das kann sein, dass er zum Beispiel, du bist in Schulden, dass er deine Schulden zahlt. Das kann sein, du hast dein Land verloren, kommst zurück, dass er dein Land wieder kauft. Also ein Familienmitglied, das dich aus den Schwierigkeiten hilft. Und ist das nicht wunderbar? Gott tritt auf als Familie von uns, um uns aus den Schwierigkeiten heraus zu helfen, der Erlöser. Wie das jetzt genau gegangen ist, das wusste man damals noch nicht. Es gab noch kein Neues Testament. Aber irgendwo dieser Begriff von Erlöser, der war da. Und deswegen konnten die Korachiten, also die Tempeldiener, in den Psalmen schon jubeln. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakob. Der Herr, der Herrscher ist mit uns. Wie die das sagen konnten, das war Glaube. Aber die äußerste Konsequenz vom Neuen Testament her, die kannten die damals noch nicht. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament, als der Herr geboren wurde. Und da kommt plötzlich diese volle Offenbarung von Gott heraus, wo es sagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Da wird das Geheimnis enthüllt. Der Erlöser, der ist da, der kommt. Und was der Erlöser zahlen musste, das haben wir vorige Woche und die Zeit davor sehr intensiv überdacht. Jetzt gibt es die andere Seite, wie ich gesagt habe. Was bedeutet das Gott mit uns, von uns aus gesehen? Und ich habe mich dabei überlegt, es ist vielleicht gut, wenn man im Neuen Testament Leute sucht, die wirklich darauf hin waren, um mit Gott zu sein. Also von sich aus so gelebt haben, dass sie mit Gott sein konnten. Und ich habe mehr oder weniger willkürlich da drei Leute ausgewählt. Der erste ist ein Mann, der Simeon. Der kam in der Tempel, als Josef und Maria ihr kleines Baby brachten, Jesus, eine Woche alt. Und gemäß die Gesetze damals von Moses getan haben, was notwendig war. Ich lese das mal vor. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Älteren das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen, zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, das widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Wenn wir jetzt nachdenken über dieser Simeon, die Qualitäten, die Simeon hatte, dann kommt da ein erstaunlicher Charakter hervor. Simeon war wirklich kein besonderer Mann, denke ich. Gemäß Tradition war er in dieser Zeit ungefähr, steht nicht in der Bibel, aber gemäß Tradition war er ungefähr 100 Jahre alt. Und da kommt dieser Mann, kommt in der Tempel und sein Name bedeutet übrigens zuhörend, er hörte auf Gott. Und er kommt in der Tempel und er wird beschrieben als ein Mann, der einwandfrei von Charakter ist und Hoffnung hatte. Der Heilige Geist war auf ihn. Und in seinem Wandel mit Gott gab Gott ihm Offenbarungen. Ich weiß, dass in unseren Breiten hier in Europa nicht viele Leute Offenbarungen gehabt haben. Ich weiß es nicht, ich persönlich nicht, aber vielleicht gibt es einige unter euch, die wirklich von Gott Offenbarungen bekamen. Das kommt vor. In der arabischen Welt ist das zum Beispiel viel öfters passiert. Aber Simeon hatte Offenbarungen und er wurde durch den Geist Gott geleitet, just an diesem Tag in den Tempel zu kommen. Wie wusste er das? Er war mit Gott, er hörte auf Gott und geht in den Tempel. Und dann passiert etwas Besonderes, da kommt also dieser Josef, diese Maria, arme Leute bringen nur Tauben, reichere Leute würden viel mehr bringen, aber die bringen nur Taube. Und wer sollte jetzt erkennen, vielleicht waren sogar andere Ehepaare da, die ein Baby brachten. Wer sollte jetzt erkennen, dass dieses Baby der Messias ist? Simeon hatte erleuchtete Augen. Gott hat seine Augen erleuchtet und er wusste, das ist jetzt der Messias. Ist das nicht besonder? Er war ein Gottlober, als er das gesehen hat. Er segnete Josef und Maria und er sprach eine Prophezie aus. Man sieht also, dass dieser Mann ganz besondere Qualitäten hatte und dass das ihm auszeichnet als einer, der von sich aus wirklich darauf hin war, dass Gott mit ihm sein konnte. Die nächste Person ist eine Dame in derselben Geschichte, das ist Anna. Und es war eine Prophetin, Anna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Da kann man sich fragen, was war jetzt typisch an Anna, dass Gott mit ihr war und dass sie von sich aus wirklich darauf bedacht war, mit Gott zu sein. War wirklich keine besondere Persönlichkeit. Sie war alt, sie war eine Witwe, die gab es viele und die waren auch sozial gar nicht hoch im Ansehen in der Zeit. Steht nicht für nichts öfters im Alten Testament, dass Gott die Leute warnt, bitte achtet auf Witwen und Waisen. Also eine besondere Person war sie eigentlich gar nicht. Sie hatte schöne Namen. Namen im Alten Testament und auch im Neuen Testament sind immer sehr wichtig. Wenn wir ein Kind erwarten, dann gehen wir auf dem Internet, suchen 100 Namen und sagen, wenn wir miteinander dann einverstanden sind, ja, das wäre ein schöner Name für unser Kind. Oder? Meistens geht das so in dieser Zeit. Aber in der Zeit hat man zielbewusst besondere Namen ausgesucht. Und ihr Name bedeutet Gnade, Anna. Sie war aus dem Stamm Aser. Das bedeutet glücklich und sie war eine Tochter von Phanuel und das bedeutet Gesicht Gottes. Ist das nicht schön? Gnade, glücklich, Gesicht Gottes. Wir sind durch Gnade glücklich vor dem Gesicht Gottes. Aber wie gesagt, sie war kein bemerkenswerter Person, aber sie war immer dort, wo Gott war, im Tempel. Diente Gott durch Fasten und Beten. Ist das etwas Besonderes? Das hat wahrscheinlich kaum einer gesehen. Fasten und Beten mit Projekten und so weiter, da kriegt man viel mehr Andacht, als da still im Tempel zu beten und zu fasten. Aber Gott hat das gesehen und hat das geschätzt. Und auch sie hatte dieses geistliche Auge, was Simeon hatte, als der Jesus reinkam, dieses kleine Baby, hat auch sie sofort erkannt, das ist der Messias. Was hat sie gemacht? Sie lobte Gott und sie gab Zeugnis über Jesus an jedermann in Jerusalem, der Rettung erwartete. Und so sehen wir hier auch Hoffnung, Beten, isoliert sein vor Gott, Loben von Gott, Zeugnis geben, alles Eigenschaften, die diese Dame charakterisiert haben. Der letzte, den ich erwähnen möchte, das ist Ananias. Ich lese das mal vor. Ananias, also in der Apostelgeschichte. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung. Ananias, er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird. Und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend wird. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriester, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der du erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und wurde er sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war einige Tage bei den Jüngeren in Damaskus. Was ist jetzt typisch in dieser Geschichte von Ananias? Wie hat Ananias gelebt, damit Gott mit ihm war? Sein Name bedeutet dem, der der Herr voller Gnade gegeben hat. Dem, der der Herr voller Gnade gegeben hat. Auch ein wunderbarer Name. Sicher ist das auch ein Mann gewesen, der unauffällig war. Er wird nicht mehr erwähnt, noch einmal, als Paulus Zeugnis gibt für Agrippa, glaube ich, über seine Bekehrung. Aber weiter kommt sein Name nirgendwo vor. Er war irgendein Nachfolger von Jesus in Damaskus. Unter Bedrängnis, denn damals wurden die Christen verfolgt. Aber er empfängt eine Vision von Gott, weil er so eng mit Gott zusammenlebt, dass Gott zu ihm sprechen kann. Und dann kommt das Wunderbare, er fängt an zu argumentieren. Können wir argumentieren mit Gott? Wenn Gott mit uns spricht, dürfen wir antworten. Er sagt: Lieber Gott, weißt du, wer das ist, dieser Saulus? Das ist ein Misstäter. Der bindet uns, der tötet uns und ich möchte nichts damit zu tun haben. Ja, das hat er jetzt nicht gesagt, aber so ein bisschen nachgedacht hat er. Und dann kommt das Große von Gott. Gott sagt einfach: Geh hin. Und dann lässt er Ananias sehen, was für Pläne er mit Saulus hat. Er offenbart mehr oder weniger sein Heilsplan des Evangeliums für die Welt damals an Ananias. Und hat Ananias dann gesagt: Ja, aber wir müssen uns das doch nochmal überlegen? Nee. Plötzlich hat Ananias, wie Simeon und Anna, die Vision Gottes bekommen. Ja, das ist ein besonderer Mann. Und dann geht er. Er gehorcht. Und er kommt bei Saulus. Naja, dann hätten wir erwartet, dass er zu Saulus gesagt hatte: Lieber Saulus, du hast es schon bunt gemacht. Hä? Du musst dich gut realisieren, wie du uns in Gefahr bringst hier. Und es ist nur die Gnade Gottes, dass ich jetzt zu dir komme und dies und das und hier und da. Macht er das? Was sagt er? Bruder Saulus. Sofort erkennt er Saulus als einer von denen, die Christus nachfolgen in Damaskus. Und das war selten damals. Und er wusste wahrscheinlich, dass der Saulus an den Füßen von Gamaliel war, also eine hohe theologische Ausbildung hatte. Und dieser Mann hat er sofort als Bruder erkannt. Und dann kommt das Schöne: Ich schätze, er wird getauft, Saulus. Ich schätze, dass Ananias das gemacht hat, steht nicht in der Bibel. Und danach kommt er unter den Jüngeren in Damaskus, der Saulus. Und ich schätze, dass Ananias ihn introduziert hat. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mich vorstellen, dass Ananias gesagt hat: Jetzt komm heute Abend mit mir mit. Wir haben eine Zusammenkunft und da werde ich dich dann vorstellen. Und dass die Brüder und Schwestern, die da waren, gesagt haben: Hey, Ananias, jetzt mal langsam. Wer bringst du da jetzt mit? Den kannst du besser wieder nach Hause schicken. Nee, Er hat als Bruder Saulus introduziert zu den Gläubigen und Saulus hat sofort, nachdem er einige Tage da war, angefangen zu predigen und bewiesen, dass Jesus der Christus der Auferstandene ist. Also wir können viel lernen von diesen Personen, von Simeon, von Anna, von Ananias und das auch, wie soll ich sagen, applizieren in unser Leben. Jetzt kann es sein, dass ihr sagt, ja, das ist ein bisschen zu viel für mich. Das kann ich alles nicht so behalten. Weil der liebe Prophet Micha hat kurz zusammengefasst, wie es sein kann, wenn wir wirklich darauf aus sind, dass Gott mit uns ist. Er hat gesagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Einfach zu behalten, ne? Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Brauchst du nicht lange für zu studieren, kannst du in deinen Kopf stecken und dann hoffentlich mit deinem Herz applizieren in dein Leben. Bevor wir jetzt weitergehen, habe ich nachgedacht über der FEG und ich habe mit der Hebamme von der FEG gesprochen. Aber ich muss sagen, es ist keine Hebamme, es ist ein Mann, der Geburtshelfer von der FEG, der ein bisschen einen Überblick hat über die ganze Geschichte von der FEG. Und sicher gab es da schöne Zeiten, sicher gab es da schwierige Zeiten. Und ich habe Eckhardt gebeten, kannst schon mal nach vorne kommen, bitte Eckhardt. Ich habe Eckhardt gebeten, etwas über die Geschichte von der FEG zu erzählen und speziell in der Hinsicht, dass er uns zeigt, ja, Gott ist mit der FEG.
Man könnte jetzt natürlich sehr viel sagen, aber ich möchte nur das sagen, dass Gott wirklich mit der Gemeindegründung hier einverstanden war in Kandern und dass er mit uns gewesen ist. Ich habe das jetzt nicht alles genauestens aufgegliedert, aber ich kann jetzt nur holzschnittartig sagen, wie die ganze Situation damals gewesen ist. Und wie der Ablauf in etwa in den immerhin 32 Jahren gewesen ist. Also die Gründung unserer Gemeinde hier in Kandern ist ein Ergebnis der Missionsarbeit des Jans-Teams. Das Jans-Team kennen wahrscheinlich noch die meisten unter uns. Das Haus Palmgarten und dieser Saal ist ja ein Teil davon, das ist der ganze Komplex. Das Haus Palmgarten war das Nacharbeitszentrum für die Großevangelisationen, die im deutschsprachigen Europa durchgeführt worden sind. Und dabei war der Palmgarten ganzjährig geöffnet. Das Programm bestand aus einer dreijährigen oder einer dreimonatigen Kurzbibelschule, die jedes Jahr durchgeführt wurde. Also es ging über 10 Jahre in dieser Länge, es wurde immer wieder kürzer, aber es waren dreimonatige Kurzbibelschulkurse, dann Freizeiten, vor allem auch Familienfreizeiten, Freizeiten, die sogar 3 Wochen dauerten, Glaubensseminare, Konferenzen und so weiter, gleichzeitig natürlich die Gottesdienste für die Gäste, die wir hier im Haus hatten und dann auch für die Kinder ein Bibelprogramm. Es war ein richtiges Gemeinde-Bibelunterrichtsmaterial, das wir hier durchgenommen haben. Also die ganze Familie wurde praktisch gut geistlich versorgt. Und im Grunde glich das Programm, das die ganze Familie erreichte, eigentlich einer örtlichen Gemeinde. Und die Gründung einer solchen Gemeinde war eigentlich eine logische Folgerung. Und da ich damals Missionsleiter des Jans-Teams war, bestand die Gefahr, durch die Gemeindegründung der eigenen Missionsarbeit zu schaden, denn das Jansim gründete einerseits keine eigenen Gemeinden, erwartete aber andererseits, dass bei den Großevangelisationen, überhaupt bei der Arbeit, alle Gemeinden der verschiedenen Orte mitarbeiteten. Also da passte irgendetwas nicht. Und zudem war das Thema Gemeindegründung für die Landeskirche, das war ja auch ein Missionsfeld praktisch für uns, ein rotes Tuch. Also die Situation war völlig anders als heute. Gott führte bei diesem Problem aber wunderbar, und ich hatte da persönliche Gespräche mit dem Dekan des Lörracher Bezirks hier in Lörrach. Wir sprachen da über die geplante Gemeindegründung und so weiter, und nach diesem Gespräch oder nach den Gesprächen sind mir alle Bedenken genommen worden, obwohl der örtliche Pfarrer hier eine andere Sicht hatte. Und der Beginn der Gemeinde war für uns verhältnismäßig einfach. Vieles konnten wir übernehmen. Strukturen mussten nur verändert werden. Im Laufe der Zeit haben wir uns dann nach und nach verselbstständigt. Und der Bruderrat, so nannten wir den Ältestenkreis, der hatte immer wieder schwere Entscheidungen zu treffen, vor allen Dingen, was die Finanzen betraf. Da ging es vor allen Dingen auch um Anschaffung. Die ersten 5 Jahre war das Thema Pastor keine Frage, den stellte ja das Jans-Team hier im Haus, wurde ja praktisch weitergeführt. Und in einem Gespräch sagte mir dann ein Bruder, ja, ein Pastor alleine von unserer Gemeinde, sollen wir den bezahlen, also das schaffen wir nicht. Und Gott gab Gnade, dass wir gleich den ersten eigenen Pastor bezahlen konnten. Es folgten dann noch 2 weitere Pastoren, die wir als Gemeinde auch getragen haben. Dankbar bin ich, dass wir mit allen Pastoren keine gravierenden theologischen Differenzen hatten. Das ist ja auch nicht so einfach. Aber das hing auch damit zusammen, dass wir bei der Berufung schon sehr viel Wert darauf gelegt haben, wo er herkommt und was er über alles denkt. Dann die Gemeindeglieder waren besonders am Anfang sehr hoch motiviert und auch die Freude und die Begeisterung und die Liebe zur Sache war da, auch zur Mitarbeit. Und ich erinnere mich noch gut an die erste Band, die wir hier in der Gemeinde hatten, war die Zündkerze. Der junge Mann da vorne, der wird sich daran erinnern. Das ist eine Jugendband praktisch, oder Jugendmusikgruppe, die Daniel Sechsauer gegründet hat. International waren wir von Anfang an auch schon wirklich, also es waren hier Deutsche, Schweizer, Franzosen, dann die Nordamerikaner, USA und Kanada waren hier praktisch schon von Anfang an dabei. Ab und zu ergaben sich aber auch Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. Und ich will das mal ein bisschen umfassen. Ich will das Problem so umschreiben, indem ich einen Bibelvers lese, der dieses Thema betraf. 1. Korinther 10, Vers 31, da heißt es, was immer ihr tut, sagt Paulus, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also nicht ihr selber. Natürlich entstanden auch im Bruderrat Versäumnisse und Fehler. 2 Krisen haben den Bruderrat vor allen Dingen längere Zeit beschäftigt. Und das waren schwere Zeiten, in die wir viel Zeit und Gebet investiert haben. Vieles wurde dabei aufgearbeitet, Vergebung praktiziert und manches kam auch neu in den Blick. Und gerade in solchen Zeiten, war man besonders auf die Hilfe des Herrn angewiesen, weil man ja immer wieder feststellt, dass die eigenen Gedanken und die Kraft nicht ausreichen, um Probleme zu lösen. Wenn wir da nicht ein klares Verhältnis und eine klare Stellung zur Bibel und zu Jesus selber haben, wird das alles schwierig. Wie gut ist es, da einen Herrn zu haben, bei dem man immer Sprechstunde hat und das Herz immer wieder bei ihm ausschütten kann und er dann auch zu seiner Zeit eingreifen kann. Und das ist auch sehr wichtig für uns und da braucht man sehr viel Geduld, die wir ja manchmal nicht so haben. Wir möchten ja alles immer gleich erleben. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass die Gemeinde überhaupt hier entstanden ist und dass wir als Gemeinde aus der Vergangenheit vieles lernen durften. Und dass eine ganze Reihe von Gemeindegliedern der Gemeinde und damit auch Jesus die Treue gehalten haben, auch in schwierigen Zeiten. Und das ist nun mal der Weg eines Christen und auch einer Gemeinde, überhaupt alle christlichen Organisationen, die gehen nicht nur auf Höhenwegen die ganze Zeit. Und wir dürfen nie vergessen, und das ist mir auch so wichtig geworden, als ich über dieses ganze Thema nachdachte, wir dürfen nie vergessen, dass die Gemeinde die Hauptangriffsfläche des Teufels ist. Und da gilt es auch, Kämpfe auszuhalten und mit den geistlichen Waffen zu kämpfen. Und mein Wunsch für den neuen Abschnitt unserer Gemeinde, der ja vor uns liegt mit dem neuen Pastor, an uns alle, wird zusammengefasst in einigen Versen im Philipperbrief, die ich gerade lesen möchte. Da sagt Paulus der Gemeinde in Philippi: Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat.
Vielen Dank, Egert. Also, da sieht man Gott mit der FEG in der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir geschaut von Gottes Seite her, wir haben geschaut von unserer Seite her mit Beispielen aus der Bibel. Ich habe noch eine Sache zu erwähnen und das ist eine Warnung. Wenn man sich nicht entscheidet für Jesus Christus, dann gibt es kein Gott mit mir. Es ist klar, dass Gott mit mir, mit uns, mit der FEG nur stattfinden kann, wenn ich mich selber an Christus übergeben habe, an dieser Erlöser. Und wenn irgendeiner hier sitzt, ich weiß es nicht, ich kenne euch alle nicht, der diese Entscheidung nicht gemacht hat, dann ist die Antwort: Gott ist nicht mit dir. Ist das das Ende? Nein. Gott ist bereit. Gott hat einen Erlöser gebracht. Du kannst zu ihm gehen, deine Sünde erzählen und er wird dich in Christus vergeben. Wenn du das nicht machst, aus welchem Grund auch, dann ist Gott nicht mit dir. Und dann reicht es nicht, um hier jeden Sonntag schön mit deiner Familie zu sitzen oder selber zu kommen, weil es sich so gehört. Nein, das zählt nicht. Du musst wirklich der Erlöser akzeptieren, der Gott uns in seine unendliche Gnade gegeben hat. Jonas, ich habe noch ein. Also, wie ist das jetzt für uns in der Zukunft? als die Gemeinde hochgenommen wird, als Christus kommt, dann steht da ein sehr bezeichneter Satz am Ende. Die ganze Gemeinde wird dann hochgeführt, Christus entgegen, und da steht dann, wir werden also bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist der Zukunft. Das ist der richtige Ausrufezeichen, Gott mit uns und wir mit ihm. Ist das nicht wunderbar? Ich möchte schließen. Der dreieinige Gott hat in dieser Text sein, wie soll ich sagen, schwierig auszudrücken, sich bereit erklärt, mit uns zu sein. Hör mal, wie das definiert ist in 2 Korinther 13, 13. Ganz einfach zu erinnern, 2 Korinther 13, 13. Und du darfst es sogar am Freitag lesen. Es wird doch immer gesagt, 13 am Freitag, das ist nichts Gutes, aber hier ist es wunderbar. Ja? Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich sage nochmal, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und da können wir alle nur sagen, Amen.